Aus Playoffs Baby wird Finals Baby. Es ist soweit. Brose Bamberg gegen EWE Baskets Oldenburg wird das Finale sein um die Deutsche Basketballmeisterschaft 2017. Das ist der allerbeste Grund für einen Telekom Basketball Podcast. In unserem Preview hören wir die Geschäftsführer von beiden Teams, eine Basketball-Lichtgestalt und einen Telekom Basketball-Experten. Also viele Gründe dabei zu sein bei unserem Telekom Basketball Podcast Finals Baby, die Preview. Telekom Basketball Podcast Spezial, kann man das sagen? Oder nee, es sind BBL Finals. Und ja, alle haben schon gefragt, wann kommt denn der nächste Podcast? Man wird ja doch ab und zu mal angesprochen. Und wir mussten ja erst einmal warten, bis der zweite Finalteilnehmer feststeht. Die Bamberger haben relativ kurzen Prozess gemacht, aber da gab es noch diese zweite Finalserie zwischen Ulm und Oldenburg und wir haben gedacht, wenn wir schon ein Finals-Preview machen, dann müssen wir schon wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Sonst macht es ja keinen Sinn, wie man nur könnte, würde, hätte. Also, jetzt steht's fest, Bamberg gegen Oldenburg und damit auch die Sponsoren ihre Rechtfertigung haben, Brose Bamberg gegen die EWE Baskets Oldenburg im Easy Credit BBL Finale 2017. Das ist also das Programm. Ab Sonntag, 4. Juni, geht's dann los. Im Übrigen ab 14.45 Uhr live bei Telekom Basketball das erste Spiel. Und wir beginnen einfach mal mit dem amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger sogar auch, nämlich Brose Bamberg. Diejenigen, die die Halbfinalserie gegen die Bayern gesehen haben, wissen, das war natürlich schon echt eine umkämpfte Geschichte. Vielleicht ein bisschen knapper, als das Endresultat am Ende mit 3:0 tatsächlich ausgesagt hat. Und dieses berühmte vorweggenommene Finale, war das wirklich so? Wir klingeln mal durch bei Rolf Bayer und dem Geschäftsführer von Brose Bamberg und schauen mal, dass wir da direkt gleich eine erste Stimme, das Lustige ist, der ist jetzt besetzt. Das ist, man muss dazu sagen, dass wir vor 5 Minuten noch gesprochen haben und jetzt kommt vielleicht ein wichtiger Anruf vom Agenten von Nicolò Melli und dann hat der vielleicht gerade auch Besseres zu tun, als mit uns hier stumpf über das Finale zu reden. Aber da ist er. Schönen guten Morgen, Rolf.
Morgen, grüß dich.
So. Ah,
schon erholt von gestern.
Ja, das war, man muss dazu sagen, tatsächlich auch ein bisschen kräfteraubend als Reporter, weil es so warm war in der Halle.
Man hat sie angesehen, ja.
Die Maske versagt. Ja, es war ja auch wirklich spannend hinten raus. Wie viel Flickflacks habt ihr gemacht dann nach dem Spiel in Bamberg? Oder habt ihr das, war euch das egal, wer da kommt?
Nein, ich habe mir im Rechenschieber alles Mögliche mir zurechtgelegt zu dem Szenario. Eigentlich ist es wirklich pari, weil es gibt so viele Faktoren. Natürlich Heimspiel und eine kommerzielle Sichtweise auf das Thema und dann aber auf der anderen Seite wieder Reiseaufwand nach Oldenburg, Logistik, mit Ulm eine Rechnung offen. Dann Oldenburg kann man unterschätzen. Ich habe die erste Erinnerung war so unser Top 4. Das war so eine meiner ersten Erlebnisse mit der Mannschaft, wo man eine bittere Stunde erlebt haben in Oldenburg.
Stimmt.
2015, ja. Wo man mit so einem relativ lässigen Gefühl in so ein Finalspiel reingeht und dann denke ich noch an Philipp Neumann und Mo Stucky, die uns Neckbreaker da verursacht haben. Das sind alles so Gedanken, die mir gestern durch den Kopf gingen. Also eigentlich ist es wirklich egal, unterm Strich, wer kam. Ich habe Respekt vor beiden, weil die haben Oldenburg hat jetzt gerade am Schluss eine absolut starke Aufwärtstendenz. Ulm hat aufgrund der kurzen Rotation einfach zu viel Körner lassen müssen. Mhm. Schönes Wortspiel mit den Körnern. ja, also es gibt da jetzt kein Hurra oder sonst was, sondern ich glaube, beide Gegner sind schwer genug, ja, und hätten es verdient, im Finale zu stehen.
Es hätte mich auch gewundert, wenn da jetzt eine andere Aussage gekommen wäre.
Ja, weil da muss ich nicht mal politisch sein zu der Aussage, genau, sondern das ist echt so die Bilanz, die ich gezogen habe nach Abwägung aller Faktoren.
Ja, worauf ich auch hinaus will, ist, so ein bisschen hat man ja das Saisonziel, also eines der Saisonziele schon mal erreicht, indem man die Bayern hinter sich gelassen hat, oder? Das ist doch auch so ein bisschen immer auf der Agenda.
Ja, aber das ist ein Fan, ein Öffentlichkeits-, ein moralisches Zielproblem, aber das steckt natürlich nicht in unserem Zielsystem, faktisch nicht. Also damit dürfen wir uns nicht beschäftigen mit der Überhöhung dieses Duells zwischen München und uns.
Aber darum geht's doch im Sport, Rolf, um Rivalitäten.
Ja, klar.
Davon leben, was Dortmund, Schalke, das lebt seit Jahrzehnten davon. Wenn du da das Derby gewinnst, so heißt es immer, dann ist der Fan des siegreichen Teams schon immer für ein halbes Jahr wieder beruhigt.
Ja, klar. Also diesen moralischen Rückenwind, den wir dadurch bekommen haben, den will ich ja nicht negieren. Aber rein sportlich, und so betrachte ich es jetzt mal, dürfen wir dieses Thema nicht überhöhen, weil dadurch kommen wir automatisch dazu, dass wir Oldenburg oder Ulm niedriger stellen, als sie sportlich dastehen. Mhm. Und das ist jetzt eher mal Richtung Mannschaft die Adresse. Da muss jetzt der Fokus extrem hoch sein. Ja. Das ist genau die Gefahr, die man hat. Ich freue mich, dass wir die Bayern mit dem Besen rausgekehrt haben. Aber das ist jetzt die Vergangenheit.
Ja, so muss man das natürlich auch sehen, auch wenn man sicherlich immer wieder natürlich einen schönen Gedanken daran verschwendet. Denn die Tendenz war ja, also sagen wir mal so, zum Ende der regulären Saison, ich will nicht sagen, war man besorgt als Fan von Brose Bamberg, aber die Leistungen waren ja doch etwas schwankend. Wie ist jetzt dann diese Playoff-Bilanz bis zu diesem Zeitpunkt? Wie glücklich, wie zufrieden ist man mit der sportlichen Performance?
Ich glaube, wir zeigen, nicht ich glaube, sondern man sieht es ja auch, dass wir eine deutliche konzentrierte Entwicklung genommen haben jetzt seit dem 16. April. Das war das Alba-Spiel noch, dann hatten wir ja zwei Wochen Pause, dann kamen zwei Spiele, deren Wert man jetzt nicht so stark hochnehmen muss gegen Bremerhaven und Jena. Das war eine alternative Rotation. Auf der anderen Seite war es auch ein ziemlicher Wachrüttler, da mal in eigener Halle 94 Punkte zu bekommen gegen Bremerhaven. Das hat uns schon gezeigt, wo wir dran arbeiten müssen.
Ja, vor allen Dingen war da auch Platz 2 plötzlich, war kurz wieder in
Gefahr.
Ja,
klar, das hat schon mal gewackelt. Da haben uns die oberfränkischen Kollegen aus Bayreuth noch einen kleinen Gefallen getan.
Genau.
Nochmal danke dafür. Übrigens Glückwunsch an die hervorragende Saison, die sie gespielt haben. Da ziehe ich wirklich meinen Job. Chapeau vor dem, was Ralf Körner mit seiner Truppe geleistet hat.
Ja, da können wir direkt eine Parallele ziehen. Den Bayreuthern gelingt es ja zumindest, einen Großteil der Mannschaft zu halten. Wenn man jetzt vielleicht von Trey Lewis absieht, der wohl nicht zu halten ist, aber ansonsten. Jetzt hat man sich so gewöhnt als Basketballbeobachter, diese Namen wie Strelnyx, Melli, Miller, den verrückten Trinkieri, der an der Seitenlinie, der kriegt sogar in der Bild-Zeitung eine ganze Sonderseite. Und da will man natürlich, dass das auch irgendwie zusammenbleibt. Das Thema ist klar, es ist schwer, diesen ganzen Haufen beieinander zu halten.
Korrekt.
Wie weit, ich weiß, über Namen zu sprechen, direkt Verträge hier rauszuhauen, ist schwierig, aber wie weit seid ihr denn so mit diesen Planungen? Wen man halten kann oder kann man schon wirklich sagen?
Also ich kann mir eins sagen, dass wir ein sehr klares Bild vor uns haben, wie es ausschauen kann. Ich kann aber auch sagen, dass es Faktoren gibt und die machen mir ein Stück weit auch stolz, auch wenn sie mir natürlich Kopfzerbrechen bereiten müssen, dass wir eben es geschafft haben, Spieler zu entwickeln, die für einen Markt sowohl in Europa als auch überseas einfach ein großes Interesse dann darstellen. Das ist ja die Stärke unserer Organisation. War es ja vorher auch schon und unter Chris Fleming ist es jetzt vielleicht noch eine Spur stärker, aber das ist sicherlich auch die Identität unseres Clubs. Wir müssen immer noch sehen, wo wir stehen. Im Konzert der Großen. Und wenn ich über den Etat komme und sage, unser Teametat liegt bei Platz 13 oder 14 netto in Europa, dann müssen wir das auch einsortieren. Das sind so die Rahmenbedingungen und jetzt ein Free Agent Market in der NBA öffnet erst Anfang Juli. Bis dahin wird es bei dem einen oder anderen gar keine Klarheit geben, in welche Richtung sowas gehen kann. Mhm. Und alles andere, was da jetzt ein bisschen durch den Blätterwald war, aber Richtung Türkei vor allem, Fenerbahce und so weiter, das sind Spekulationen, die jetzt einfach mal medial aufgebracht werden. Ich gehe davon aus, dass natürlich Gespräche stattfinden da im Hintergrund auf der Agentenebene. Die finden auch mit uns statt. Und deswegen weiß ich da ziemlich genau, wo wir stehen an der Stelle. Es wird den einen oder anderen Umbau geben in der Mannschaft. Davon kann man mal ausgehen.
Davon gehen wir ja immer aus. Das ist
aber,
ja auch ganz normal.
Aber es wird jetzt keinen Blow geben, und selbst wenn es so wäre, wir haben uns sehr, sehr intensiv mit Alternativen beschäftigt und da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, würde ich mal sagen.
Einer derjenigen, also Andrea Trinchieri, spricht über ihn als ein Genie, und so ein Sportdirektor ist ja immer auch ein wenig das Fundament einer gut funktionierenden Organisation. Jetzt gibt es auch Spekulationen um Daniele Baiesi, euren Sportdirektor. Eigentlich, wenn man jetzt Klarheit schaffen will, muss man doch da mal anfangen und sagen, okay, also weil auf dem basiert ja auch die ganze, nicht zu 100%, aber der zieht die Strippen, der baut da auch rum. Wie sicher ist denn sein Verbleib, oder ist das auch nur Blätterwald und Rascheln? Und
nein, das ist schon eine Diskussion, die wir führen. Also das würde ich auch gar nicht verhehlen, sondern er hat ja als Sportdirektor eine sehr, sehr umfassende Rolle in unserem Programm eingenommen, die letzten 2,5 Jahre. Und alles, was wir im Profiteam oder in der Jugendarbeit getan haben, trägt ganz stark seine Handschrift. Und die wird auch zukünftig seine Handschrift tragen, vielleicht ein bisschen in einer anderen Form. Aber wir sind uns da inzwischen relativ klar, wie wir da miteinander weitergehen. Es wird sich sicherlich ändern im Miteinander, aber Daniele wird uns erhalten bleiben, aber in etwas anderer Form, sage ich mal so. Und da sind wir sehr, sehr konkret am Diskutieren. Mhm. Da wird es vielleicht ein, zwei überraschende Personalien geben in dem Kontext, wie wir weitergehen. Ich kann auch sagen, dass Yasin das letzte Jahr, obwohl es eigentlich eher unglücklich war mit seinem Knie, dass er die Zwischenzeit durchaus genutzt hat, um sich mal auf andere Aufgaben auch zu konzentrieren. Und er hat da im Hintergrund eine sehr starke Mentorenrolle auch in unserem Konzept wahrgenommen, hat gerade die Jungen auch an die Hand genommen. Und ich bin extrem froh, dass er uns erhalten bleibt an der Stelle. Und er kann sicherlich das eine oder andere auch im Tandem mit Daniele dann abdecken in der Zukunft.
Okay, also dann spekuliere ich mal ins Blaue. Baiesi, der berühmte Beratervertrag, während er in der NBA... weiß ich nicht, aber also Baiesi bekommt einen Beratervertrag, Itbihi kriegt einen ganz großen Bürostuhl. Für seine Größe braucht man einen großen Stuhl.
Wir haben nur Standardstühle bei uns im Büro.
Ja, aber der muss ja viel da sitzen, also der braucht schon einen bequemen Stuhl. Also Itbihi als Nachrücker, um 50% der Aufgaben schon mal zu erledigen, die bei Baiesi bisher waren, in diesem organisatorischen Bereich, Jugendunterbau. Und dann kommt noch ein zweiter hinzu.
Also Beratervertrag, das sind jetzt sehr technische Themen. Das wird, denke ich, in der Richtung so nicht funktionieren oder auch laufen, aber dass Yasin die eine oder andere Rolle übernimmt, diese Spekulation, die ist durchaus begründet, sag ich mal so.
Ja. Okay, und dann gibt es noch einen. Diese Personalie, die wird nicht verraten, vermute ich mal, sonst hättest du sie schon genannt.
Ja, also da brauchen wir auch nochmal, sagen wir, 4 Wochen Zeit, um wirklich die Struktur so zu bauen, wie wir es denken. Und eins ist auch klar, mit dem Programm, das wir fahren, mit den Ambitionen, das wir fahren, muss ich außerhalb des Coaching-Staffs ja eine Klammerfunktion haben in der Organisation. Das wird mittelfristig auch so sein.
Also und in diesem Konstrukt, den ihr da bastelt, die Position des Headcoaches war ja auch immer so ein bisschen, geht er nicht. Wie glücklich ist das auch schon geklärt eigentlich, wie er da reinpasst?
Wir biegen auf die Zielgerade ein dazu, ja. Und die Richtung ist auch relativ klar. Und unsere Kaderplanung richtet sich auch in diese Richtung aus.
Das klingt, ich versuche jetzt gerade mal das zu interpretieren. Das klingt eigentlich ganz positiv. Also letztes Jahr hatte er ein Angebot von Barcelona. Gut, da ist er nicht hingegangen.
Ja.
Dieses Jahr, also Maccabi plant den ganz neuen Umbau.
Ja.
Werden sie vielleicht bei ihm auch angeklopft haben, aber ich glaube, Maccabi reizt ihn nicht so sehr. Dann gäbe es noch das Ziel NBA. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber hat er ja schon öffentlich gemacht, dass es ein Traum auch für einen Trainer die NBA sein muss.
Ja, klar. Also ich glaube, jeder Spieler und am Schluss jeder Trainer träumt von einer exponierten Funktion in der NBA. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, mein Chris hat den Schritt gemacht jetzt mit den Nets, aber er hat sich dann auch wieder hinten, in Anführungszeichen, eingereiht, halt auf der Position 3 oder 4, um dort Erfahrung zu sammeln und vielleicht einen nächsten Schritt zu machen. Das ist eine Frage der Geduld und das muss man sehen, ob er das aufbringt. Also Andrea, das ist eine Geschichte. Er hat eine exponierte Funktion in einem Euroleague-Team. Das ist sicherlich auch sein Anspruch für die Zukunft.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Der ist ja auch noch nicht so alt. Also
ja, wird jetzt 49 dieses Jahr im August.
Ja.
Klar. Željko Obradović ist, glaube ich, ungefähr 10 Jahre älter oder 8 Jahre. Ivković hat mit 72, glaube ich, noch bei FS gecoacht. Es gibt auch andere Junge wie Jasikevicius, die, glaube ich, Jasikevicius ist doch zu meine Kragenweite sein, 3, 44, 45. Also die Spreizung ist da durchaus da und da kann auch eine Entwicklung da sein.
Ja. Also der NBA-Schritt kommt dann zu früh, er will noch eine exponierte Funktion bei einem Euroleague-Team haben und ich meine, bei euch, das Denkmal für Trinkieri wird ja schon längst geplant, eine bessere Funktion als in Bamberg, wo ihm alle Türen offen stehen, gibt es ja eigentlich kaum.
Ja, ich glaube, wir haben halt den Vorteil, dass wir doch immer noch eine klare Struktur in unserer Organisation haben mit einer klaren Führung. Wir versuchen auch, das Team optimal zu betreuen und auch ein bisschen vielleicht zu kapseln von anderen Einflüssen. In Tel Aviv sind 10 oder 12 Eigentümer, die alle mit unterschiedlichen Brillen drauf gucken in Mailand. Zwar nur einer, aber der vielleicht mit einer unterschiedlichen Couleur. Barcelona steht vorm Umbruch. Also all diese Dinge sind einfach zu betrachten.
Und eine Sache ist auch noch wichtig, Rolf, dass ich dich kurz unterbreche, aber wir tun immer so, als wäre das ja schon klar, dass ihr im nächsten Jahr Euroleague spielt. Fakt ist ja, der deutsche Meister bekommt den Startplatz und wir wollen den Oldenburger nicht die Chance nehmen, eventuell sie können ja deutscher Meister werden. Wie habt ihr jetzt eure Planung ausgerichtet für die kommende Saison?
Wir haben dialektisch ausgerichtet, das müssen wir ja, da sind wir ja dazu gezwungen auch. Und ich habe das ja eingangs gesagt, also jeder, der jetzt Oldenburg unterschätzt, der ist falsch gepolt und ich sehe das ganz ernsthaft so, das wird ein hartes Duell sein. Wir hätten auch in der Halbfinalserie 2 Spiele gegen die Bayern verlieren können. Das hätte ja auch anders ausgehen können. Wir haben es mit Geduld und mit von hinten raus dann mit den entsprechenden Nerven dann auch zumachen können. Aber also ich sehe das gegen Oldenburg genauso. Und dann stehen wir vor einer offenen Situation, die dann halt heißt Euroleague oder Eurocup. Insofern müssen wir differenziert planen. Das kennen wir leider schon ein bisschen aus der Vergangenheit, diese Mechanismen. Aber das ist jetzt erstmal eine faktische, kaufmännische Aufgabe.
Ja. Aber es wäre so, dass ihr den Eurocup dann spielen würdet. Also es gibt
das ist die Ausrichtung Stand heute, ja, definitiv.
Gibt es da eigentlich irgendwas? Also es ist ja so ein bisschen still geworden um diesen Euroleague-Fieberstreit. Da wird sich nichts tun, oder? Das bleibt einfach nächste Saison genauso?
Ja, also was mich umtreibt an der Stelle ist natürlich, das sehe ich immer noch genauso wie im November 2015, wo damals die Entscheidung über das Syndicate Agreement mit IMG dann auch kam. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle mit unseren Mechanismen, worauf ich stolz bin als BBL-Club und Vertreter, dass wir in der BBL wirklich dann gute Abstimmprozesse unter den Clubs und in der Liga auch in der Führung haben, dass wir uns da nicht auseinander dividieren, da ist eine klare Richtung da. Faktisch ist es aber schon so, dass sich da an der Stelle FIBA Euroleague kein Millimeter irgendwas bewegt hat. Der springende Punkt ist ja, sind die Nationalmannschaftszeitfenster.
Und das wird einfach so schwer.
Ja, im November. Also, ich kann jetzt mal hypothetisch, wenn wir Euroleague spielen und die Euroleague findet über die Nationalmannschaftszeitfenster statt und ich habe ein europäisches Team, nehmen wir mal das aktuelle mit Strelnix, Melli, deutsche Nationalspieler, dann Causeur zum Beispiel auch, dann kann ich nicht die halbe Mannschaft zur Nationalmannschaft natürlich abstellen. Nicht, nee. Also das wird nicht funktionieren. Da müssen die Verbände und die Jurik müssen Lösungen finden. Das geht ja aber genauso gut für einen griechischen Vertreter wie Olympiakos, bei dem, glaube ich, 5 Nationalspieler alleine in der Mannschaft sind, oder in Spanien. Also wir können jetzt auf der einen Seite nicht sagen, wir stellen die Nationalspieler nicht ab, und auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen, wir spielen Euroleague nur mit der zweiten Garde.
Da muss eine Lösung her.
So ist es, ja.
Also damit die Euroleague wird wahrscheinlich, also ich sehe keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wir spielen in diesen 2 Wochen keine Euroleague.
Also ich erhoffe mir da eine Anerkenntnis beziehungsweise eine klare Lösung dieser Zeitfensterproblematik.
Alles klar.
Alles andere wäre kontraproduktiv. Aber die Diskussion an sich ist, und da wiederhole ich mich, die ist ja nur kontraproduktiv für den Sport.
So sieht's aus. Rolf, ich sag ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr auf Sonntag.
Gerne.
Der Weg nach Bamberg ist fest eingeplant bei mir, und dann schauen wir mal.
Es wird auch nicht so heiß werden.
Nee, genau. Sonntag ist genau der Tag, wo es regnen soll und kalt wird.
Also, ja,
genau. Dann gehen wir doch einfach mal schön in die Halle. 15
genau, dann ist schön warm. In der Frankenhöhle brennt es.
Wunderbar. Bedanke mich für alles die Aussagen. Klar, ja. Wir nehmen mit, dass Yassin Idbihi befördert wird, und alles Weitere klärt sich dann am Sonntag, wie es sportlich weitergeht.
Genau so.
Genau so machen wir es.
Ja,
danke,
gut.
Schöne Ciao. Zeit. So, Yassin, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung nach Bamberg. Und achte auf die Bürostühle. Nicht, lass dir nicht so einen Einheitsbrei da unter den Hintern schieben. Schön bequem, da sitzt du viele Stunden drin, das sage ich dir. Da musst du schön arbeiten da für dein neues Geld. Finde ich aber gut, toller Kerl, sehr netter Kerl, großer Basketball-Sachverstand. Ich glaube, dass er sicherlich da gut aufgehoben ist. Und da was erreichen kann. Aber interessant. Also wir wissen schon mal, dass die Arbeit von Daniele Baiesi wohl auf mehrere Schultern verteilt wird. So habe ich das jetzt verstanden, oder? Gut, wir haben also mit einem ganz wichtigen deutschen Basketballmanager gesprochen. Jetzt besprechen wir mit dem nächsten, einer der Lichtgestalten des deutschen Basketballs. Und bald müssen wir sagen, Ex-Lichtgestalten des deutschen Basketballs. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Ja, es ist soweit, Buschi. Also erstmal müssen wir dazu sagen, wir erwischen dich in der Stadt der Liebe am Flughafen. Ist das so richtig?
Ja.
Deine Aufzeichnung, die du ja auch begleitet hast über deine sozialen Kanäle der neuen RTL-Show The Wall, ist beendet?
Ja.
Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, es ist, man muss ja immer vorsichtig sein, wenn man neue Dinge macht, weil die Begeisterung ja generell erstmal immer hoch ist. Aber ich habe das Gefühl, da haben wir ein Schätzchen ausgegraben, das vielen Leuten sehr viel Spaß machen wird.
Okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde demnächst mal einen Trailer bei mir auf die Seite stellen. Dann kann man erahnen, welch Wahnsinn sich in der Stadt der Liebe abgespielt hat. Richtig, richtig geil.
Ja, also ich habe auch mal ein bisschen reingeguckt da bei dir. So richtig schlau wird man nicht, wie dieses Spiel funktioniert, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Sendertaktik, erstmal nicht zu viel zu verraten, ne?
Das ist ganz gut, dass du nach 20 Jahren im Geschäft verstanden hast, wie das Geschäft funktioniert.
Ja, und du hast ja auch heute Morgen über Facebook bekannt gegeben, dass du, also ich war ja jetzt vorbereitet, dass wir nochmal zusammen ein Basketballspiel machen, dass du nicht zur Verfügung stehst. Das heißt, es wird kein...
Nee, ich schaff's nicht.
Ja, aber das gibt's doch gar nicht, Buschi. Das kann nicht sein.
Ich schaff es tatsächlich nicht.
Du musst doch irgendwas möglich machen. Es sind Finals.
Ich weiß, aber ich schaffe das. Das haben ja auch einige falsch verstanden, als ich da gesagt habe, jetzt ist es Oldenburg und jetzt mache ich es nicht. Das war ein reisetechnisches Problem aufgrund so unglaublich vieler Verpflichtungen. Und jetzt haben Leute gesagt, der hat irgendwie Beef mit Oldenburg oder so. Habe ich natürlich nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich einen Folgetermin am nächsten Tag habe. Ich wollte ja das Finale 2 gerne machen und wäre auch gern nach Oldenburg gekommen, aber es geht eben nicht, weil ich einen frühen, sehr frühen Termin Freitag habe und dadurch, es wäre mit Bamberg, wenn Ulm gegen Bamberg die Serie gewesen wäre und das Spiel 2 wäre in Bamberg gewesen, hätte ich das geschafft, und so schaffe ich es schlicht und ergreifend nicht. Das ist der einzige Grund.
Das heißt,
kannst du dich wieder austoben, kannst wieder Rosinen picken oder machst da also rauf und runter.
Das heißt, du schlägst das Kapitel jetzt einfach zu und bumm. Das war's.
Hör mal auf, du Lunar Dieb. Ja? Natürlich mache ich das nicht einfach, und das habe ich jetzt auch schon 100-fach erklärt, aber ich bin jetzt 25 Jahre dabei
Und ich finde übrigens, man merkt das gar nicht so, dass ich ja schon seit 3 Wochen oder so jetzt kein Spiel mehr gemacht habe. Wir haben so herausragende Kollegen bei Telekom Basketball, ja, ja. Ihr macht das so super, dann ist gut. Und für mich reicht es einfach wirklich. Ich bin auch manche Sachen müde. Ich will mich auch, also ich muss mir ja nicht dafür rechtfertigen, was ich für eine berufliche Entscheidung getroffen habe.
Aber der Count, du hast ja die Spiele mitgezählt, ne? Wie ist der Count jetzt? Wie viele Basketballspiele? 1600 und?
Ja, das ist irgendwas. Jetzt bei 1620, glaube ich.
1620.
Ja.
Okay, also 16.
Wahnsinn,
das ist eine hohe Anzahl, ja.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja,
du musst ja bedenken, was früher an NBA dabei war. In 90er Jahren habe ich ja NBA rauf und runter übertragen. Das war ja Wahnsinn. Ja, aber ich sag mal, 1620 machst du in 3 Saisons in der BBL.
Ja, lass es 4 sein. Hast du denn ein bisschen was verfolgt? Hast du was gesehen? Du warst ja jetzt natürlich arg beschäftigt. Ne?
Ja, aber natürlich, das ist ja das, Achtung, ich mache jetzt Werbung. Mhm. Das ist ja das Geile an Telekom Basketball. Ich habe mir dann immer am Folgetag, da ich tatsächlich live kaum dabei sein konnte, habe ich mir am Folgetag morgens auf dem Fahrrad dann immer on demand den ganzen Spaß angeguckt. Von gestern habe ich jetzt nur ein paar entscheidende Szenen gesehen. Ricky Paulding ist ja der gelebte Wahnsinn. Und ich hätte übrigens nie gedacht, dass diese Serie war ein schönes Auf und Ab, aber ich dachte, wenn Ulm sich Spiel 4 holt, dann lassen sie sich zu Hause nicht mehr nehmen. Und dann kommt der alte Mann, alt, okay, 34 war, glaube ich, ne, Ricky? Ist, glaube ich,
34, ja.
Und liefert da so ein Spiel ab. Und da muss man schon extrem den Hut vorziehen. Ich bleibe aber dabei und schon kommt wieder der Shitstorm aus Oldenburg. Es wird eine einseitige Finalserie, da bin ich mir ziemlich sicher. Bamberg ist einfach oben drüber und auch noch viel ausgeruhter jetzt.
Das kommt natürlich auch hinzu. Aber Alter spielt ja keine Rolle. Ich meine, es soll 52-Jährige geben, die machen Rückwärtssalto von einer mallorquinischen Felsklippe.
Ja, wobei ich hatte auf einem anderen Online-Portal gehört, dass Menschen anzweifeln, ob ich das überhaupt war. Das ist natürlich ein Skandal an sich. Ja. Also A sieht man, es gibt ja wenig 52-Jährige mit so einem austrainierten Körper. Und natürlich kann ich noch von vom Felsvorsprung einen Salto rückwärts springen. Also wenn ich das nicht mehr schaffe, dann hasse ich Körner.
Also ich habe noch nie einen Salto rückwärts gemacht, weder mit 52 noch mit 24.
Ja, weil du aber auch schon immer ein Hasenfuß warst.
Also du alter Klippenspringer, das ist natürlich eine schöne Geschichte jetzt hier mit dir, dass du tatsächlich, wir haben ja Pläne in den Schubladen von der Abschiedsshow. Wir haben ja,
pass auf.
Das ist ja Wahnsinn. Stopp. Also können wir alle verbrennen, erst diese Pläne.
Pass auf, wir haben ja alle schon beschlossen, dass ich auch sehr zum Ärger mancher Fans in der kommenden Saison und meinetwegen auch darüber hinaus gerne immer als Gast dabei bin hier bei diesem Podcast. Und vielleicht, wir sprechen mal mit der Telekom, vielleicht machen wir noch irgendwie ein eigenes Finale dieser ganzen Geschichte. Ich habe keine Ahnung. Aber
also vielleicht gibt es ja auch noch neue Modelle für die kommende Saison, die wir an anderer Stelle mal besprechen. Aber eine Sache habe ich noch, Buschi, die mir wirklich am Herzen liegt. Jetzt bist du ja jemand, der ist sehr bekannt und dessen Stimme wird gehört. Mhm. Das ist ja, und du gibst ja auch gerne, Stichwort klare Kante, deine Meinung. Mhm. Hättest du nicht auch Lust, sagen wir mal beim Basketball, da liegen ja so Sachen im Argen wie Euroleague-Fieber und du kennst ja die ganzen Vögel, du kennst ja so ein Bertomeo, du kennst die alle, den mal vom Koffer zu treten und zu sagen, so und so und so und so. Du hast ja Einfluss. Möchtest du diesen Einfluss denn nicht auch mal nutzen?
Ja, aber weißt du, Mike, ich möchte das jetzt nicht in so eine negative Schiene bringen, weil in erster Linie ist es ja mal so, dass es mir da ganz genauso geht wie dir, dass ich diese Sportart liebe. Und jetzt könnte man den Umkehrschluss ziehen, ja, jetzt bist du relativ bekannt und dass ich da Einfluss hätte, übrigens wage ich zu bezweifeln. Ich bin müde, Mike. Wie viele Diskussionen haben alleine wir geführt über das, was die Basketballer vielleicht endlich begreifen sollten, und machen sollten. Das ist ja mit ein Grund. Ich will auch nicht mehr übrigens, dass eine Sportart, die immer jammert, dass sie nicht genug mediale und große Präsenz in den Medien hat, dass da die Verlierer, so enttäuscht sie auch sein mögen, am Ende nicht in der Lage sind, sich mal zu stellen. Das ist
ja
jetzt das kleinste Problem. Mhm. Und wenn ich jetzt das noch weiterspinne und überlege, was du gerade ansprichst, ob man die FIBA und die Euroleague zusammenbringt. ich sage dir, da kommen auf den Basketball eh ganz schwierige Zeiten zu. Stichwort Nationalmannschaftsfenster.
Genau, haben wir gerade schon mit Rolf Beyer diskutiert. Das sind richtige Probleme und die müssen vom Tisch.
Ja. Aber da ist es nicht meine Aufgabe. Es wird übrigens auch einige geben, die ich jetzt so zuletzt in Social Media wieder gelesen habe, die wahrscheinlich ganz froh sind, dass ich meinen Senf nicht mehr dazu abgebe. Die meinen ja, wenn ich nicht nach Oldenburg komme oder die was gegen Oldenburg habe, die meinen, ich wäre doof, weil ich sage, die Verlierer müssen sich stellen und wollen mir dann erzählen, übrigens, weil ich nicht in der Halle war, ich könnte es gar nicht beurteilen. Ich habe das aber jetzt seit 25 Jahren alles schon gemacht und immer wieder erlebt. Und es geht nicht darum, ob jetzt Ulmer Spieler sich gestern gestellt haben oder die Bayern nach dem Aus in Bamberg. Ich meine, dir muss ich doch nicht erklären. Das erleben wir immer wieder. Je wichtiger und größer eine Serie oder ein Spiel ist, desto geringer ist die Bereitschaft der Verlierer zu sprechen. Und das übrigens, dann hört auf zu jammern, dass euch keiner zeigt. Das gehört nämlich auch dazu.
Aber, und was sind so Sachen, wenn jetzt so... Keiner
zeigt, ist ja auch Quatsch, wir haben Telekom Basketball.
Und so Kontakt, so sagen wir mal, was ja momentan auffällt zum Beispiel, ist, dass wir immer wieder Eskalation haben im Bereich bei Fans. Ja? Also die Relegationsspiele zum Beispiel, Pyrotechnik überall und wir sehen immer wieder Bilder aus den Stadien, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Du bist einer, der, ja, ich sag mal, ganz nah oft dran ist an den Leuten, weil du einfach die Sprache der Leute sprichst. Glaubst du, dass du da noch Nähe schaffen kannst oder Dinge bewegen kannst oder möchtest du das irgendwie auch gar nicht, dich vor so eine Fankurve stellen oder irgendwo was mal sagen, was Leute, wisst ihr eigentlich, in welche Richtung das hier alles geht? Ihr seid doch alle bekloppt.
Aber Mike, das ist doch, guck mal, da habe ich doch eine Diskussion, das geht ja nicht nur um Fußball, das geht um Sport und dann gehen wir ganz schnell weiter. Jetzt werden wir, ich liebe das ja immer bei dir, philosophisch und sozialkritisch zu werden und dann sind wir ganz schnell bei der Gesellschaft. Ich kann es schon lange nicht mehr ertragen, dass wir zwei so extreme Gegenpole aufbauen, in der Gesellschaft wie im Sport. Da haben wir auf der einen Seite die, denen es gut geht. Das beschreiben wir jetzt mal als Kommerz im Sport. Und auf der anderen Seite haben wir die, die ganz wichtig für den Sport sind, weil sie ihn tragen, lieben und leben. Das sind die Fans. Und das rauscht so aufeinander zu, weil jeder natürlich sein Ding machen möchte. Und die Fans, für die sind übrigens so Leute wie wir schon Antichristen, weil wir auch noch unser Geld mit dem, was man liebt, verdienen. So. Und dann ist das ein stetiges Gegeneinander. Und ich möchte mich gar nicht, ich bezeichne mich ja auch als Sportromantiker. Ich finde Fans und richtige Fans, was auch immer das dann am Ende wirklich ist, aber Leute, die auch ein bisschen Alarm machen, finde ich wichtig für den Sport, weil das sind die für die Stimmung zuständig sind. Sie dürfen nur nicht sich selbst auch wieder über den Sport erhöhen, weißt du?
Ja.
Weil wenn Hardcore-Fan-Gruppen plötzlich meinen, sie wären die Einzigen, die diesen Sport überhaupt verstehen und lieben dürfen, und alle anderen sind doof, dann ist das natürlich auch nicht der richtige Punkt. Ja? Und so geht das so und die Kommerzleute sagen, ja, was wollt ihr denn? Wir müssen doch Geld machen und wir müssen teure Spieler bezahlen. Das ist schwierig und das wirklich ist es echt nicht meine Macht und auch nicht meine Lust, da irgendwie zu versuchen, das hinzukriegen. Das wird mich zu viel Lebenszeit kosten.
Ja.
Naja. Mach du das mal, du kannst das.
Ich kann das nicht. Weil ich mich, also weiß ich nicht, du bist halt bekannt. Also ich denke immer, dass Menschen, die bekannt sind und die so ein bisschen das Ohr am Puls der Zeit haben und eben die Sprache sprechen, die verstanden wird, das ist auch zum Teil nicht deren Verantwortung. Das wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber dass man da vielleicht mal sagt, wisst ihr was, so und so. Aber vielleicht ist auch zu viel Gelaber. Vielleicht sollte man auch einfach mal die Schnauze halten. Kann natürlich auch sein.
Im Moment ist es bei mir so, ich registriere. Und wie gesagt, wir sind jetzt fast philosophisch unterwegs. Ich registriere in unserer Gesellschaft im Moment in erster Linie die Bereitschaft zu meckern und zu nölen. Und wenn ich jetzt hinkäme und würde mich mal hinstellen und sagen, komm, lass wir doch mal überlegen, wie wir machen können, das und das, egal in welche Richtung jetzt, wäre eine gute Nummer. Wir reden hier immer über Sport, ansonsten will ich keinen bekehren. Du, was ich jetzt da anhören müsste, die Leute wollen in erster Linie meckern. Es melden sich immer die meckern. Und die würden an allem, was wir uns jetzt überlegen, was man für den Basketball in Deutschland machen kann, sie würden über alles meckern. Irgendeiner kommt aus dem Loch und das finde ich ganz, ganz schlimm, diese Idioten da. Und alle anderen hängen sich dran. Du hast angefangen das Gespräch mit The Wall bei RTL. Davon hat noch keiner eine Sendesekunde gesehen. Und ich äußere meine Begeisterung, wie geil das Format ist. Und die erste Reaktion von 10 Idioten ist, scheiß RTL, das kann doch wieder nur Kacke sein. ich verstehe das nicht. Sie haben ja noch nicht eine Wendesekunde gesehen. Mhm. Und sowas weißt du, und das ist auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft im Moment extrem ausgeprägt.
Ja, wir haben das ja schon häufiger diskutiert, dass gerade eben die sozialen Plattformen natürlich die Menschen gerade auch anonym dazu einladen, alles abzuladen, was in ihrem Hirn davon
stecken geht. Ja, absolut, aber Mike, es ist tatsächlich seit einem halben bis Jahr ein extremer Wechsel zu erkennen, weil ich habe ja tatsächlich eine Seite, manche sagen dann, das sind alles meine Jünger oder so, aber da läuft das ja wirklich kultiviert und zu 90% gepflegt ab. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es, und übrigens gar nicht bezogen auf die Dinge, die ich jetzt tue, sondern einfach generell in den letzten 6 bis 12 Monaten zugenommen hat, dass irgendwelche Leute über alles meckern. Ja. Und das ist übrigens ein Gesellschaftsproblem bei uns. Da sagt keiner mehr, schöner Tag heute, geil, mir geht's gut. Alle sagen, boah, meine Fresse, hat nur 30 Grad, ich brauche 35.
Oder es ist zu heiß. Oder es ist zu warm. Ja,
genau, dann wird's zu heiß. Und du hast es gut. Du setzt dich dann immer da bei dir in den Garten, in deinen schönen Whirlpool, ja, regelst die Temperatur und alles ist gut. Ja,
ja. Du hast vollkommen recht. Das ist eigentlich, im Grunde kann man das auch alles zu überhöhen und zu wild diskutieren. Vielleicht müssen wir uns alle erstmal ein bisschen beruhigen, abkühlen. So ist jedenfalls
richtig. Und guck mal, jetzt kommen wir nochmal einmal zum Basketball, zu Telekom Basketball zurück. Die Oldenburger Fans sollten und werden sich hoffentlich auch keine Gedanken machen, wer da jetzt kommentiert und wer vielleicht warum nicht dahin kommt. Die sollten einfach ein Fest feiern. Wir haben mindestens ein Heimspiel gegen Bamberg und sind im Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft. Und da würde ich als Oldenburger erstmal sagen, och, da habe ich aber vor 2,5 Monaten überhaupt nicht dran geglaubt. Mhm. Und jetzt noch einen lieben Gruß nach Oldenburg. Es war ziemlich gegen Ende der regulären Saison. Oldenburg hatte gerade in München verloren. Man kann sich das on demand noch anschauen bei Telekom Basketball. Da hat sich ein ahnungsloser Reporter hingestellt und hat gesagt, ich glaube, der fette Sleeper in diesen Playoffs kommt aus Oldenburg.
Ach, wer das Nachbarn gewesen sein könnte. Das waren vielleicht deine letzten Worte damals? War das dein letztes Spiel? Das letzte Spiel war ja Euroleague-Finale, ne?
Genau, das Euroleague-Finale, wo du ja dich aufs Krankenbett gelegt hast.
Genau.
Und ich für dich eingesprungen bin, was du schon oft für mich gemacht hast. Und das war übrigens dann jetzt im Nachhinein natürlich auch ein toller Abschluss, ne? Die Atmosphäre da in der Sinan Erden Arena in Istanbul.
Aber es wird dir so ein bisschen die Möglichkeit genommen. Also bei Fritz von Ton und Taxis hat am Ende seines letzten Spiels einen Handkuss gegeben. Den Frauen einen Handkuss, den Männern irgendwie einen schönen Gruß. Ich weiß es nicht mehr genau. Weißt du, hast du jetzt natürlich, hättest du auch eine Möglichkeit gehabt.
Ich beende ja nicht meine berufliche Laufbahn. Das wäre ein bisschen früh. Also von daher mache mal nicht diese Herzschmerzen. Ich halte es auch nicht.
Ja, aber ich wollte dir jetzt gerade die Plattform geben, dann kannst du jetzt hier immer.
Ich bin ja nächstes Jahr hier noch als Gast dabei.
Das bist du ja, natürlich.
Und von daher.
Wir machen auch noch ein bisschen mehr.
Wenn sie mich irgendwo anders ärgern, dann komme ich ja auch zurück. Dann frage ich dich, ob ich nochmal so 3 Spiele im Monat machen darf.
Drei Monate gleich.
Sport machen möchte. Nein, ich möchte das nicht so salbungsvoll machen. Und wenn du mich nötigst, was Abschließendes zu sagen, dann ist es einfach, weil die Telekom das von mir verlangt hat. Nein, sie hat gar nichts von mir verlangt.
Du darfst nicht vergessen, dass immerhin aus Wörtern, aus Sätzen von dir Buchtitel entstanden sind. Also das ist schon eine Möglichkeit, nochmal so einen rauszuhauen.
Nee, ich möchte keinen Spruch raushauen, ich möchte einfach Danke sagen. Dann mache ich das auch mal hier auf dieser Plattform. An alle, die an dieses Projekt glauben und gesagt haben, da bauen wir was für Basketball, was richtig Großes auf. Und ich finde, das ist genau die richtige Plattform für den Basketball, wie er im Moment auch positioniert ist in Deutschland. Ich finde, wir haben eine echt geile Crew zusammen. Hat man nicht ganz so oft, dass die Leute sich nicht immer übel hinterherreden etc. Wir haben das fachlich, haben wir das an Reportern im Basketball in Deutschland auf einen Haufen, was man haben kann. Das Beste, was es da gibt. Wir können auch miteinander trinken und philosophieren, das allerdings nur, wenn du dabei bist. Und es war einfach eine geile Zeit. Und dass ich diesen Sport liebe, wird sich ja nicht ändern, weil ich ihn nicht mehr kommentiere. Das hat ja damit nichts zu tun. Und allen anderen kann ich nur sagen, sei froh, der Schreihals ist weg. Und passt auf, dass der Körner nicht auch so viel rumschreit.
Alles klar, Buschi, ich weiß, dass dein Flieger gleich geht und ich möchte nicht, dass du noch länger, du warst ja eh schon lang genug jetzt da in Paris, jetzt reicht's auch. Dort
ja, ich freue mich auf meine Mädels.
Ja, das ist auch völlig zu Recht. Ab nach Hause und wir sehen uns, hören uns, wie auch immer.
Also da musst du dir keine Sorgen machen. Also spätestens, wenn ich den Drang habe, auch mal zu wissen, wie es ist, im Whirlpool zu sitzen, dann weiß ich einen, der hat einen Whirlpool und sein Mike.
Also ich sag mal so, du darfst immer in meinen Whirlpool. Aber meistens geht man nackig rein. Ich weiß nicht, ob du schamig bist oder sowas.
Ich denke nochmal drüber nach.
Und bitte nicht mit Rückwärtssalto. Das ist schon mal, das ist verboten bei mir. Nicht vom Beckenrand springen.
Alles klar.
Buschi, gute Heimreise, schöne Zeit.
Ich bin nicht aus der Welt und ich lade euch nochmal zu mir ein und dann lasst uns krachen.
Das ist doch mal ein schöner Abgang. Gut. Auf bald, mein Junge.
Alles klar.
Schöne Zeit.
Jo, tschüss.
So, ja, er ist nicht im Einsatz während der BBL-Finals. Das ist schade, aber wie gesagt, wir werden ihn im Podcast weiter bei uns haben in der kommenden Saison und vielleicht entsteht ja auch noch das ein oder andere nette Gimmick rund um den Telekom Basketball. So, wir machen jetzt, glaube ich, etwas, was wir noch nie gemacht haben oder zumindest ganz, 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 ganz selten. Wir machen eine Pause von einer Sekunde, bevor es mit dem nächsten Gesprächspartner weitergeht. Dann geht's in die nächste Runde mit einem, der zu unserem Team, was, da hat Buschi völlig recht, wirklich aus fantastischen Leuten besteht, noch hinzugekommen ist, kurzfristig als ehemaliger Coach der Gießen 46ers, als zukünftiger Trainer der Rheinstars in Köln. Hallo, da ist er, Dennis Wucherer. Hallo. Du bist schon direkt drauf, Dennis. Das geht hier ratzfatz.
Ach so, ja, ja. Dann leg los.
Wir machen hier sofort, wir wollen keine Zeit verschwenden in diesem so kurzen Leben. Du bist am Sonntag am Start als Experte für Telekom Basketball bei der ersten Finalpaarung Bamberg gegen Oldenburg. Wie überrascht bist du, dass diese Partie zustande gekommen ist?
Ich glaube, vor dem Beginn der Playoffs hätte man damit nicht rechnen können. Die Viertelfinalserie gegen Bayreuth sah ich ausgeglichen, bevor es losging. Also das nicht ist ganz die ganz große Überraschung, aber dann gegen Ulm sich durchzusetzen, das ist schon durchaus überraschend. Allerdings, wenn man gerade Spiel 2 gesehen hat, die zweite Halbzeit, in der Oldenburg dann auch in die Serie gefunden hat, der Kräfteverschleiß, der da schon zu erkennen war auf Ulmer Seite, dann doch einiges dafür sprechen lassen, dass man sich auch aus Oldenburger Sicht da durchsetzen könnte. Insofern, im Laufe der letzten Woche konnte man sich, glaube ich, mit dem Gedanken, dass Oldenburg im Finale stehen würde, anfreunden.
Jetzt spielt er ja das ganze Jahr, um diesen Heimvorteil in den Playoffs zu bekommen, also speziell dann ja, Halbfinale, Finale. Jetzt gab es in der Serie Ulm-Oldenburg 3 Auswärtssiege hintereinander. Und eine ganz interessante Geschichte. Ich habe gestern noch mit Serdan Klaric, dem Sportmanager der Oldenburger, nach der Partie gesprochen. Der sagte, bei uns war es so, in Oldenburg Spiel 4, wir waren schon gefühlt alle im Finale. Und jetzt in Ulm Spiel 5, da haben wahrscheinlich auch viele gedacht, jetzt sind wir quasi im Finale aus Ulmer Sicht. Dieser Heimvorteil, ist der Fluch und Segen gleichzeitig?
Ich glaube, prinzipiell ist es nicht schlecht, wenn man ein entscheidendes fünftes Spiel, bei dem es dann nicht nur um die Wurst, sondern um den bekannten Grill geht, wenn ich da Frankie Buschmann zitieren darf, wenn man da zu Hause spielen darf. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Allerdings auch eben nur dann, wenn man gut ins Spiel findet, einen guten Start ins Spiel hat, früh die Fans auch hinter sich bekommt und so ein bisschen auf dieser Welle getragen wird. Wenn man zäh in die Partie startet, so wie Ulm in Spiel 5, dann erinnert das plötzlich an Spiel 3 und dann spielt der Kopf plötzlich nicht mehr so mit und Oldenburg hatte dann früh die besseren Karten. Also ich weiß nicht, ob dieser Heimvorteil nicht ein bisschen überschätzt wird. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir immer wieder Serien gehabt, in denen auch oft auswärts gewonnen wurde. Hängt auch, glaube ich, mit den besseren Schiedsrichtern zusammen, die sich im Laufe der letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, deutlich entwickelt haben in ihrer Performance, sodass man da als Auswärtsmannschaft auch durchaus berechtigt sich Hoffnung machen darf, auswärts gewinnen zu können.
Und diese kurzfristige Ansetzung, beziehungsweise das zwischen einem Spiel 4 und dann einem, naja, tatsächlich Spiel 5, was über Wohl und Weh einer gesamten Saison entscheiden kann, dass da nur ein freier Tag dazwischen ist, kann man das mal verschmerzen als Spieler? Oder ist das zu wenig generell? Sollte man das nicht tun?
Ja, ich glaube, das hat, glaube ich, so schon Tradition, ne? Dass so eine Serie über maximal 2 Wochen geht und dann Spiel 5 tatsächlich Dienstag, Donnerstag in der 2. Woche stattfinden. Eigentlich sind es also nur 10 Tage. Mhm. Ich glaube, ein extra Tag hätte da keinen großen Unterschied gemacht. Die Müdigkeit ist vorhanden. Das Tempo in der Serie Oldenburg-Ulm wurde ab Spiel 3 deutlich geringer. Da war schon zu erkennen, dass beide Mannschaften da nicht mehr unbedingt das Tempo gehen können, das sie in der regulären Saison noch gegangen sind. Um die Jahreszeit nochmal sind alle müde, sind alle auch irgendwie ein bisschen angeschlagen. Die einen mehr als die anderen. Ich glaube, da macht es keinen Sinn, über irgendwelche Veränderungen nachzudenken, denn weh tut's allen.
Jetzt haben wir das Finale Bamberg gegen Oldenburg und naja, ich meine, die meisten sagen natürlich, Bamberg ist der Favorit, die sind ausgeruht und die haben jetzt das Heimrecht natürlich, Spiel 1 und 3. Die werden sich das nicht nehmen lassen. Welche Chancen siehst du für Oldenburg, die ja relativ, sage ich mal, ohne Druck da jetzt aufspielen können, da doch auch wieder ein Spiel zu klauen? Oder ist das wirklich nicht mehr als eine Außenseiterrolle?
Also in Spiel 1 sehe ich da wirklich nur eine Außenseiterrolle. Dafür war einfach diese Serie gegen Ulm zu kräftezehrend. Dafür ist auch die Präparationszeit, die Vorbereitungszeit auf dieses Spiel 1 sehr, sehr limitiert. Ich weiß nicht, ob Oldenburg jetzt nochmal nach Hause gefahren ist, um dann morgen wieder anzureisen. Das sind natürlich auch Strapazen, die nicht zu unterschätzen sind. Und man trifft auf eine hungrige, wahrscheinlich so ausgeruht wie seit Monaten eigentlich nie sich präsentierende Bamberger Mannschaft. Das Einzige, was da wirklich für Oldenburg sprechen könnte, ist, dass man sich in Spiel 1 nicht unbedingt viel ausrechnen darf, kann und so mit einer gewissen Befreitheit und noch mit dieser Euphorie aus Spiel 5 in Ulm daran geht. Aber prinzipiell glaube ich, dass sich da der Qualitätsunterschied schon in Spiel 1 deutlich bemerkbar machen wird.
Jetzt haben wir nach dem Halbfinale Bamberg gegen Bayern natürlich auch so ein bisschen die Stimmen der Bayern vernommen. Also ein Djordjevic zum Beispiel hat ja die Bamberger extrem gelobt für ihre Spielerqualität. Jetzt mal aus der Sicht eines Trainers gesprochen, der du ja einer bist, ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist völlig in Ordnung, dass ein Trainer so richtig schwärmt von der Spielerqualität des Gegners? Oder muss man sich da als Spieler der eigenen Mannschaft auch ein bisschen komisch vorkommen, wenn man hört, dass der Trainer die andere Mannschaft so toll findet?
Ja, dass Bamberg schon eine Qualität hat, individueller Natur, die seinesgleichen seit einigen Jahren in der BBL sucht und dementsprechend auch in der Euroleague jetzt im dritten Jahr auch tolle Performances abgelegt haben. Da sind sich, glaube ich, auch alle Coaches einig. Aber gerade die Münchner versuchen ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue da so ein bisschen ranzukommen und ähnlich viel Geld in die Hand zu nehmen, um genau diesen Abstand zu verringern. Und ich glaube, gerade München ist die Mannschaft, die vielleicht mit Ausnahme auf den Guard-Positionen insgesamt den Bambergern am ehesten, was die individuelle Qualität angeht, da Paroli bieten könnten. Trotzdem hat natürlich die Serie gezeigt, dass 3-0, obgleich München dann Spiel 2 und 3 über lange Phasen auch gleichwertig waren, vielleicht sogar eigentlich durchaus Vorteile hatten. Wenn man eben nicht einmal gewinnt, dann ist da durchaus nochmal ein Qualitätsunterschied, gerade in engen Phasen, wenn es gilt, zu erkennen.
Wie weit ist es denn eigentlich, also man sagt ja immer, es ist wichtig, wenn eine Mannschaft zusammenbleibt, so im Kern erhalten bleibt. Dann, wenn eine Saison nicht so richtig gelaufen ist, redet man oft auch vom Umbruch, der jetzt anstehen muss. Aus deiner Erfahrung heraus, was ist der bessere Weg eigentlich? Wie wichtig ist es zum Beispiel, tatsächlich im Kern eine Mannschaft zusammenzuhalten? Anders gefragt, wie schnell kann es einem gelingen, wenn man die richtigen Charaktere zusammen hat, aus einem Haufen, der sich gar nicht kennt, eine Mannschaft zu formen?
Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Das, was Ulm diese Saison geleistet hat, ne, diese unglaubliche Siegesserie, die in die Rekordbücher eingeht, die geht nur, weil sie ein bestehendes Team, ein funktionierendes Team, nicht nur im Kern, ich glaube, über den Kern hinaus zusammengehalten haben und dann clever und mit viel Qualität verstärkt haben. Ne? Mit Tim Olbrecht noch, mit Braden Hobbs, mit Carsten Tadda. Das auf einem bestehenden, guten System, das ist Gold wert. Da fängt man die Saison an, beziehungsweise Saisonvorbereitung und die Mechanismen sind schon da. 70% der Mannschaft wissen, wie der Coach funktioniert, wie wir spielen können, müssen, um erfolgreich zu sein. Und dann gilt es, drei hochqualitative Spieler da einzubinden, die natürlich aus ihrer Qualität heraus das relativ schnell können. Und dann hat man natürlich einen großen Vorteil gegenüber Mannschaften, die sich erst noch finden müssen, die neu zusammengewürfelt sind. Und dann hängt das natürlich ein bisschen von der Qualität des Coaching-Staffes und natürlich auch der Sozialkompetenz des Teams, der Typen an, inwieweit man da schneller zusammenwächst oder vielleicht auch im Verlauf einer Saison nie zu einem funktionierenden Team zusammenwächst. Also aus meinen Augen, wenn man die Möglichkeit hat, die Puzzleteile, die man wirklich halten will, ne, weil sie funktionieren, weil sie stark sind, weil sie gut sind, wenn man die halten kann, dann muss man das unbedingt machen.
Mhm. Sollte man denn bei der Zusammenstellung von so einem Kader darauf achten, dass die Spieler alle so relativ ähnlich ticken von der Art her? Oder macht das auch Sinn, ich sag mal, wirklich auch extrem unterschiedliche Typen zusammenzubringen? Also ich überlege jetzt gerade mal, wie jetzt deine Vorgehensweise, du bist ja jetzt bei einem ganz neuen Verein, sein ganz neues Umfeld. Wie ist deine Erfahrung aus den letzten Jahren? Was ist da so die beste Vorgehensweise?
Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Plan. Für mich war es in den letzten Jahren wichtig, die Kulturen ein bisschen zu vermischen. Typen zu finden, die auch über die Vorbereitung hinaus durchaus noch Redebedarf haben, weil sie einfach aus anderen Kulturen kommen, aus anderen Ländern kommen und es da einfach Bedarf gibt, sich kennenzulernen, miteinander zu reden. Ich habe gut gemischt bei Amerikanern, mal weiß, mal schwarz. Ich hoffe, das ist politisch korrekt, das darf man noch so sagen. Dann mal ein Kanadier, dann mal ein Engländer. Dann ein Afrikaner, für gute Osteuropäer hatten wir leider nie das Geld, aber da einfach eine gute Mischung zu finden aus Typen, die was zu sagen haben, die sich mitteilen und dementsprechend da eine Dynamik in einem Team entsteht, die über die Vorbereitung hinaus, nämlich über 9 Monate, eine Chance hat, sich auch weiterzuentwickeln. Und das war so ein bisschen, das war mir wichtig, vielleicht auch um Grüppchenbildung vorzubeugen. Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft, dass da 10 bis 12 Spieler einfach an einem Strang ziehen und wenn möglich in dieselbe Richtung. Und ich glaube, dann hat man wirklich auch die Chance auf Erfolg.
Mhm. Jetzt ist es bei einer Mannschaft wie Bamberg ja so, da werden diese Begehrlichkeiten geweckt. Ein Melli wird gehandelt für NBA, Theis, Miller und wie sie alle heißen. Das Ganze zieht sich fast schon durch die ganze Saison, in jedem Fall aber durch das letzte Drittel. Auch der Sportdirektor soll wechseln. Und wir haben vorhin erfahren, dass Yassin Itbihi nachrückt in Bamberg ins Backoffice. Also da ist viel Bewegung. Bekommst du das als Trainer mit? Also weißt du dann auch tatsächlich irgendwann, okay, mein bester Spieler hat ein Angebot von dort und der wird nächstes Jahr da spielen, das Dreifache verdienen und plötzlich merkst du das auch im Spiel, dass der anders ist, dass Unruhe da ist, dass vielleicht auch tatsächlich ja die teaminterne Kommunikation eine andere geworden ist oder geht das wirklich allen am allerwertesten vorbei?
Ja, im Idealfall bei allen Nebengeräuschen konzentrieren sich die Jungs auf das Wesentliche. Ne? Und das ist eine erfolgreiche Saison und mit aller Macht das letzte Spiel gewinnen. Ja, weil nur dann gehst du als echter Champion in den Sommer und fühlst dich eben auch so. Zumindest bis das erste Spiel dann 3 Monate später wieder ansteht. Und das ist ein besonders gutes Gefühl. Und ich glaube, auf dem Level, auf dem sich jetzt zum Beispiel die Bamberger bewegen, die Jungs sind so professionell, dass die sich auf die Ziele, auf die, also auf die Playoffs, auf die Finals, mit allem, was sie haben, voll fokussieren, um dieses Spiel zu gewinnen, die Meisterschaft zu verteidigen, ne, die Meistertrophäe wieder in die Höhe zu recken. Darum machst du das. Und das können die. Dass gute Spieler, ne, die sich im Verlauf einer Saison da hervortun und Aufmerksamkeit erregen und Spieler des Monats werden, dass man da weiß, merkt als mitverantwortlicher Coaches, Spieler auch, Kollegen, dass der sich da vielleicht aufs nächste Level gerade spielt und Begehrlichkeiten weckt, das kriegt man natürlich mit. Das haben wir auch in Gießen die letzten Jahre mitbekommen. Wenn die Jungs gut spielen, wissen wir, dass sie wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr in Gießen spielen. Und dann bekommt man natürlich auch mit, von wo vielleicht die ersten Interessenten kommen. Ist es eher der Norden der Liga, ist es der Süden, ja, oder ist es vielleicht das Ausland? Aber prinzipiell, im Idealfall, hat das keinen Einfluss auf die Performance der Mannschaft. Und da muss man einfach an die Professionalität auch so ein bisschen denken. Und zur Not, wenn man das Gefühl hat, es geht vielleicht gerade ein bisschen in die falsche Richtung, muss der Coaching-Staff da frühzeitig eingreifen. Aber das dürfte bei Bamberg kein Problem sein.
Jetzt darfst du dir zum Abschluss noch zwei Spieler aussuchen für dein neues Team in Köln. Also du darfst, es ist die gute Fee, ist da und sagt Dennis, von Bamberg und von Oldenburg darfst du dir einen Spieler aussuchen. Geld spielt keine Rolle. Den darfst du mitnehmen. Wen würdest du von beiden Teams jeweils einen nehmen? Wer wäre das?
Also bei Bamberg fällt mir das sehr, sehr schwer. Da habe ich ungefähr 4 Lieblingsspiele.
Die Antwort wird nicht gezählt, du musst dich schon einen nehmen.
dann nehme ich mir Strelnieks mit.
Strelnieks?
Janis, ja, genau. Mhm. Der spielt doch da, oder?
Ja, der spielt da. Ich bin überrascht. Also, weil, die Begründung auch noch. Der dich seinen jungen Wucherer erinnert.
Gottes Willen. So gut habe ich nicht geworfen. Das hätte ich gewünscht. Dann wäre ich noch nicht auch in andere Sphären vorgestoßen. Nein, der macht einfach keine Fehler. Unaufgeregt, spielt 2 Positionen, trifft eigentlich die Würfe, wenn es zählt, immer. Ne? Und wirkt irgendwie extrem sympathisch in seiner Art. Sowas mag ich. Unaufgeregt, professionell, großartige Entscheidung, toller Wurf. Das ist so ein Spielertyp, den ich mag. Aber da gibt es auch noch bei Bamberg noch 5 andere, die ich nennen könnte.
Ja. Und bei Oldenburg?
Philipp Schwedhelm.
Philipp Schwedhelm. Ja.
Stretcht den Court als Vierer in
der OA, der eigentlich nie vorbeiwirft. Das ist, glaube ich, das, was du brauchst, um eine Möglichkeit hast, aufzusteigen.
Aha.
Okay, du merkst, ich stehe auf Werfer.
Ja, ja.
Die Drecksarbeit machen die anderen. Ich habe ja noch Angst.
Okay, gut. Aber später wird ja auch verlängert. Also um jetzt direkt auf die Realität zurückzukommen. Wahrscheinlich werden beide nicht zur Verfügung stehen. Aber richtig. Gut. Alles klar, Dennis, ich sag ganz lieben Dank.
Sehr gerne.
Zu deinem Finaltipp befrage ich dich am Sonntag, da wir uns in Bamberg sehen werden.
Ich freue mich drauf.
Du hast noch ein bisschen Zeit, die verschiedenen sportlichen Einschätzungen, die dort zum Tragen kommen werden, dir auszubaldowern. Gut, alles klar. Dann sage ich lieben Dank, Dennis.
Perfekt.
Schöne Zeit und bis
Sonntag. Grüße nach
München. Ja, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. So, das war unser neuer Telekom-Basketball-Experte, Dennis Wucherer, zugegebenermaßen nur mit einer Zwischenbeschäftigung, da er ja ab der kommenden Saison die Rheinstars in Köln trainieren wird in der Pro A. Und sie, da drücken wir natürlich die Daumen, logischerweise zu einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss der Saison führt. Es wird ja immer wieder gesagt, dass es gut wäre, wenn Hamburg, Köln, Metropolenstädte erfolgreich sind, aufsteigen. Und dafür wünschen wir ihm natürlich alles Gute. So, eine Sache möchte ich jetzt tatsächlich klarstellen. Jetzt, ich bin überhaupt kein Fan davon, mich zu rechtfertigen, weil ich irgendwas gesagt oder gemeint habe und irgendwelche Reaktionen auslöse. Ich sag's ganz ehrlich, das ist mir egal. Mir ist es wirklich egal, was Menschen über mich denken, und mir ist es auch egal, was Menschen Dinge empfinden, die ich mal gesagt habe. Ulm-Oldenburg, Spiel 5. Soll ich nach dem Spiel gesagt haben, soll mich abfällig über Oldenburg geäußert haben, habe ich heute von 1, 2, 3 verschiedenen Stellen gehört. Und habe wohl gesagt, das war für die Ulmer eine gemähte Wiese eigentlich, dieses Halbfinale, und Bamberg hat 3-0 gegen Oldenburg im Finale, und das wäre despektierlich gewesen. Dazu will ich tatsächlich kurz die Gelegenheit nutzen, um was klarzustellen, dass das natürlich Quatsch ist. Ich habe selbstverständlich war doch klar, dass Ulm als eine Mannschaft, die in der regulären Saison so gut wie gar kein Spiel verloren hat, in jeder Serie, ob sie gegen Ludwigsburg spielen, die unangenehm sind, aber okay, oder gegen Oldenburg oder gegen wen auch immer, mit Heimrecht als Favorit zu werten sind. Das ist einfach Fakt. Das ist doch logisch. Und ich habe ja auch gesagt, dass die Ulmer nicht zufrieden sein können, wenn sie diese Halbfinalserie jetzt verloren haben. Das wiederhole ich gerne. Aber zu sagen, ich hätte den Oldenburgern keinen Respekt entgegengebracht, das ist nicht in Ordnung. Ich habe ihnen sehr, sehr viel Respekt entgegengebracht, und wir haben während des Spiels immer wieder darauf hingewiesen, dass sie abgeklärter sind, dass sie bessere Entscheidungen getroffen haben, dass sie sich überhaupt nicht aus der Ruhe haben bringen lassen, und dass ich jetzt am Ende sage, Bamberg ist für mich trotzdem der Favorit in der Finalserie. Ich meine, die werden 2 von 3 Spielen am Anfang zu Hause in Bamberg austragen. Das sei doch dann auch gestattet an der Stelle, wo Bamberg wirklich über Jahre so gut wie gar nicht zu Hause gegen deutsche Mannschaften verloren hat. Aber, und da sind wir bei dem Thema, das Buschi vorhin aufgebracht hat, es ist wirklich Wahnsinn, wie man beschimpft wird, wie viele Menschen meckern und vor allen Dingen auch anonym einen anschreiben und draufschlagen. Deswegen, bei Facebook findet man mich zum Beispiel nicht, das habe ich schon vor Jahren dran gegeben, weil ich überhaupt keinen Bock darauf habe, mich mit allen Menschen auseinanderzusetzen, die anderer Meinung sind als ich. Ich hab das Mikrofon und ich spreche da rein und Menschen hören das. Und wenn sie damit nicht einverstanden sind, kann man gerne mit mir auch mal darüber reden. Aber mir das Wort im Mund umdrehen, das lasse ich mir auch nicht. So, das wollte ich einmal loswerden, das war es auch schon. Bevor wir, und jetzt zum Thema Respekt, in Oldenburg anrufen. Denn das hat nichts damit zu tun, dass wir die Sendung mit Oldenburg aufhören und jetzt hinten raus noch den ja reden müssen, weil sie im Finale sind. So ein Quatsch. Das ist einfach terminlich alles nicht so einfach, so einen Podcast hinzubekommen. Und ich sage jetzt schon mal, ich hoffe, es funktioniert, bedanke mich jetzt schon an der Stelle ganz, ganz besonders bei Hermann Schüller, dem geschäftsführenden Gesellschafter der EWE Baskets Oldenburg, der heute Morgen, also wir zeichnen jetzt hier am Freitagmorgen auf, ganz wichtige Termine hat in Oldenburg, mit dem Oberbürgermeister spricht, mit einem Hauptsponsor spricht und trotzdem gesagt hat, komm, ruf an. Großer Sport, so finde ich das perfekt, und davon lebt ja auch so ein bisschen dieser Podcast. Und wenn Sie jetzt merken, dass ich Füllsätze bilde im Patrick-Süßkind-Format und überhaupt keine Punkte und Komma mehr Sätze, dann liegt das daran, dass wir gerade versuchen, ihn aus dieser Besprechung herauszuholen, aber er ist verfügbar. Und das freut mich sehr. Also, da ist der Hermann Schüller. Schönen guten Tag nach Oldenburg.
Ja, hallo Herr Körner.
Ja, also ich weiß nicht, hab ich Ihnen nach dem Spiel gestern schon gratuliert? Ich habe mehreren Menschen gratuliert, die gelbe Trikots getragen haben, aber ich glaube, Sie waren noch nicht dabei. Deswegen wiederhole ich gerne meine Glückwünsche.
Ja, danke schön. Nehme ich gerne entgegen.
Ja, das war doch bestimmt heute in Oldenburg, mit wem Sie auch immer da gesprochen haben, schon doch ein herzlicher Empfang, oder?
Ja, ich hatte ja nicht, das war reiner Zufall, dass ich heute einen Termin mit dem Oberbürgermeister hatte in Oldenburg. Da ging es um andere verschiedene Themen, Vermarktungsflächen und, Neubau einer zweigeteilten Sporthalle, die wir hier planen, aha, auf unserem zukünftigen Baskets Campus. Die waren alle sehr positiv. Ja gut, das kann ja nur in eine Richtung gehen. Also Schulterklopfen ohne Ende. Nee, wir sind sehr dankbar für erstmal die deutsche Vizemeisterschaft. Mal gucken, wie es weitergeht.
Oh, jetzt aber nicht anfangen, kurz vor dem Ziel tief zu stapeln, Herr Schiller. So geht's ja auch nicht. Jetzt muss man das Ziel doch ausrufen. Jetzt machen wir auch noch Bamberg platt.
Nein. Da verkennt uns ja alle. Also jeder weiß doch, dass wir immer sehr zurückhaltend waren. Wir haben nie den Mund zu voll genommen und wir haben nie zu hohe Erwartungen gehegt, sondern wir haben uns da immer bewusst zurückgehalten, weil wir genau wissen, also mit dieser Zurückhaltung sind wir immer weitergekommen. Das war 2009 so, das war 2013 so, das war alles gut bis jetzt. Das war auch damals, als wir 2015 Pokalsieger wurden, und haben immer gesagt, nein, wo die anderen schon gesagt haben, ja, wir feiern in der und dem Restaurant. Ich kann mich erinnern an das Gespräch mit Rolf Bayer, der gesagt hat, naja, wir haben ja schon eine Lokalität gemietet für 200 Gäste, ist ja toll. Sagte, was plant ihr? Weiß ich nicht. Gut, und dann ist es nachher genau andersrum gekommen. Also man sollte da etwas zurückhaltender sein, nicht zu viel versprechen. Das geht schnell in die Köpfe der Spieler rein. Und dann geht es in die verkehrte Richtung.
Ja, es geht auf jeden Fall wieder in die südliche Richtung. Also mittlerweile, die Fahrtrouten in den deutschen Süden müssten euch bekannt sein, nach Bayreuth und Ulm.
Ja.
Jetzt also Bamberg. Ja, das ist natürlich jetzt alles sehr holterdiepolter, dann trotz alledem. Sonntag geht es ja schon los. Was sagt das Bauchgefühl? Oder denkt man sich, den Sonntag werden wir schon irgendwie überleben? Bei uns beginnt die Finalserie mit Spiel 2.
Ja, ich glaube eher das Zweite, was Sie sagen. Mhm. Die Spieler sind erschöpft, also es ist eine lange Serie, wir haben jetzt 9 Spiele hinter sich, sind wirklich ans Limit gegangen. Als ich gestern Ricky fragte denn in der Kabine, wann ist denn das erste Finalspiel, sag am Sonntag, sagt er, oh puh.
Jetzt mal im Ernst, Herr Pauling wusste nicht, wann das erste Finale ist?
Nein, wusste er nicht, nein, dann haben die auch ausgeblendet.
Ach komm.
Ich habe gesagt, nee, wir fangen eine Woche später an, wir reden mal mit der Telekom, ob wir das nicht doch irgendwie hinkriegen oder mit der ISO Credit BBL. Aber ich glaube, dass die sind ans Limit gegangen. Mhm. Und wer hätte denn vor 5 Wochen daran gedacht, dass wir so weit kommen?
Ja.
Hätten Sie es geglaubt? Ich nicht. Nein. Keiner hat es geglaubt.
Nee, ja, also als Platz 5 feststand, ich nichts gegen Bayreuth oder sowas, aber sicherlich war für alle Bayreuth-Oldenburg die offenste Viertelfinalserie.
Ja.
Also da kann man dann schon mal glauben, dass es eine Runde weitergeht. Oder zumindest denken, das geht über 5 Spiele oder sowas. Das war schon, aber sicherlich im Laufe der Saison muss man auch sagen, Oldenburg, als es da vor allen Dingen Platz 8, Platz 9, Platz 7,
genau,
da haben holprig sich die Stimmen, ja, das war holprig. Was war denn der Grund, warum war das denn so holprig? Weil Ricky Pauling sagte gestern auch unmittelbar nach dem Spiel, mit seinen ersten Worte waren, wir sind durch einige ganz schön heftige Sachen gegangen in dieser Saison. Was meint er denn damit?
Ja, viele Verletzungen. Mhm. Es gab 9 Spieler, die waren in der Hauptrunde verletzt, immer mal wieder. Waren da ganz viel aus für mehrere Monate. Ist egal, wer es war. Sie fielen alle mal irgendwie aus. Die Belastung auch international ist sehr hoch. Da sind die Spieler auch an die Limits gegangen, weil sie natürlich auch mit guten, hochkarätigen Gegnern zu tun hatten. Dann kam Maxime Dissiou, der war international noch unterwegs. Der kam erst relativ spät zum Team. Also all das hat nicht dazu beigetragen, dass die Jungs in der Hauptrunde so perfekt gespielt konnten. Also Bladen hatte nicht immer alle 12 Spieler parat. Und das, glaube ich, das hat das ausgemacht. Aber wir hatten es früher auch andersrum, waren in der Hauptrunde alle kerngesund und gingen dann verletzt in die Playoff-Runde. Denke nur an die Serie gegen Alba Berlin, wo also die langen Leute auf der Bank saßen, oder gegen Ulm. War es ähnlich, wo wir mit der kleinen Formation spielen mussten und die langen Leute verletzt waren. Also jetzt haben wir das Momentum, wo es genau umgekehrt war, und das war möglicherweise jetzt auch mal ein glücklicher Umstand. Mhm.
Nun hängt ja auch die Planung für die kommende Saison, hängt ja immer sehr stark am Abschneiden auch der alten Saison. Zum einen, weil man natürlich jetzt vielleicht auch mit etwas breiterer Brust beim Sponsoren klingeln kann und kann sagen, übrigens, ihr wisst schon, wenn wir noch ein bisschen draufpacken, dann verkürzen wir den Abstand nach oben noch weiter. Und zum anderen, was ja ganz spannend ist, wenn sie deutscher Meister werden, dann spielen sie in der Euroleague. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht?
Nee, genau solche Dinge planen wir auch nicht. Also es gibt ja mehrere Seiten dieser Medaille. Die eine Seite ist, es ist gut, man löst eine gewisse Euphorie aus und da muss unser Vertrieb gut und sehr intensiv dran arbeiten, dass er das also nutzt in den nächsten Wochen. Da bin ich sehr optimistisch, dass wir unseren Etat schon ein Stück wieder erhöhen können und dann auch kontinuierlich entwickeln können, organisch entwickeln können, Wir brauchen auch keine Partner auf der Sponsoring-Seite, die mal zu uns kommen und dann plötzlich wieder weggehen. Also auch da gucken wir kritisch, welche Partner passen zu uns. Und das andere ist natürlich, die Spieler sind begehrt in Europa. Und hinter dem einen oder anderen, das ist ja kein Geheimnis, hinter Brian Quali oder Chris Kremer ist ja halb Europa hinterher. Auch das wissen wir, es ist den Jungs zu gönnen, wenn sie nachher tolle Verträge bekommen. Wer weiß, wo wir definitiv nicht mithalten können und auch nicht das gar nicht realisieren können und auch nicht einfach nicht können. Wir wollten schon, aber wir können es einfach nicht. Aber das ist die Kehrseite dieser Medaille. Nehmen wir gerne in Kauf, wenn es auch nicht ganz glücklich ist.
Und für die internationale Planung, also wirklich Thema EuroLeague käme dann, da lässt man erstmal die Finals jetzt passieren und dann genau. Macht man sich ja. Gedanken. Ansonsten ja. Wäre die Alternative, ja. Wie sähe die aus?
Naja, wir werden FIBA, haben wir uns angemeldet und ich denke, das ist für uns ein Cup, in dem haben wir uns gut behaupten können. Und vielleicht wollen wir da auch ein Stückchen noch mehr erreichen. Das heißt aber auch, dass wir uns vom Kader her etwas breiter, etwas tiefer aufstellen müssen. Ich denke, das kann eine realistische Zielsetzung sein.
Ja. So insgesamt mit der Entwicklung des Kaders, also wie ist man da zufrieden? Ich will auf eine Personalie raus, sage ich ganz ehrlich. Ich mal gucken, ob Sie selber drauf kommen. Ein junger deutscher Spieler.
Ja, das ist ja immer das Problem mit den jungen deutschen Spielern, nicht? Also man gibt ihnen die Möglichkeit, ich glaube, wenn wir jetzt mal über Dominik Lockhart reden oder über Niklas Wimberg reden, wenn wir nur mal bei den beiden bleiben, dann hat jeder von denen seine Chance bekommen. Aber ich glaube, Laden kommt ja als, hat die Jungs ja auch schon vor vielen Jahren begleitet als Nachwuchstrainer. Er weiß, was sie können. Und aber jeder von denen muss natürlich auch ein Stückchen mitarbeiten. Also das heißt, ich muss die Chance wahrnehmen, die ich bekomme. Und wenn ich erst viel Spielzeiten bekomme, so wie ich die beiden das auch zu Anfang bekommen haben, dann müssen es auch regelmäßig wieder bestätigen. Also das ist das Los der jungen Spieler. Und ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Ich glaube einfach daran, ein Trainer steht ja auch im permanenten Zielkonflikt. Soll ich da oben mitspielen? Soll ich Spiele gewinnen? Oder räume ich den Jungs einfach mehr Spielzeiten an? Und das ist eine permanente Diskussion, die wir haben. Ich glaube, da kommen wir auch so schnell nicht raus. Jungs müssen lernen, sich durchzusetzen mit viel Energie, mit viel Willensstärke. Das Profigeschäft ist da an der Stelle nicht einfach und fordert auch von jedem eine ganze Menge mehr, als sie möglicherweise auch zu Anfang geglaubt haben. Aber da ist jeder gefordert, auch seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und das dauert bei dem einen, geht es schneller und bei dem anderen dauert es einfach ein bisschen länger. Ich denke mal, bei Dominik Lockhart wird irgendwann diese Initialzündung einsetzen. Er hat das schon das ein oder andere Mal aufblitzen lassen und hat tolle Spiele geleistet. Er braucht Spielzeit, das wissen wir alle. Ob er die bei uns bekommt oder ob er sie in einem anderen Club bekommen sollte, das ist eine offene Diskussion.
Was sagt denn der Oberbürgermeister zu der Umbenennung in Poldingburg? Aber Spaß beiseite, tatsächlich, dieser Polding ist und bleibt natürlich das Phänomen, eure ganz große Identifikationsfigur. Das ist, kann man den eigentlich noch irgendwie anders nochmal vermarkten, was mit dem machen oder sowas? Also das ist ja schon ein absolutes Phänomen, dieser Kerl.
Also der Ricky ist Hirn und Herz der Mannschaft. Und wer ihn in den früheren Jahren erlebt hat, da hatte der Ricky in den Anfangsjahren, als er hier vor 10 Jahren startete, relativ wenig Selbstvertrauen, hörte sofort auf zu werfen, wenn die ersten beiden Würfe nicht fielen. Heute in dem Spiel gegen Ulm fordert er vom Coach, setz mich bitte ein, komm ins Spiel rein, macht 2 Dribblings, steigt hoch von der Birne und schießt also den Dreier. Das ist ein anderer Ricky Polding, aber weiterhin sehr zurückhaltend, sehr bodenständig, sehr werteorientiert und er liebt es, mit Laden zusammenzuarbeiten. Die beiden sind eine tolle Einheit, ihn zu vermarkten. Ich glaube, das braucht man gar nicht. Der steht einfach für seinen Charakter und der könnte sich heute mit jedem x-beliebigen Menschen an einen Tisch setzen, sich zusammen austauschen und sie würden ihn wahrnehmen als ganz normalen Menschen, der nicht abgehoben ist. Es ist kein Star. Seine ganze Familie fühlt sich wohl hier in Oldenburg und daran halten die fest. Die Familie hat für ihn einen so hohen Stellenwert und das Geld rückt an dieser Stelle wirklich ganz, ganz weit nach hinten. Er könnte, ich denke mal, deutlich mehr an anderen Clubs verdienen. Das ist ja gerade die. Denke ich mal, das ist für ihn sekundär.
Das ist ja auch die Geschichte immer, die wir 100-mal schon durchgekaut haben. Spieler entwickeln sich, wollen die nächste Karrierestufe / Geld. Rangstufe erreichen, wechseln deswegen den Verein, wechseln ins Ausland. Aber so eine Figur wie Paulding ist ja für die Identifikation enorm wichtig. Das ist tatsächlich aber eine Ausnahme in der heutigen Zeit, oder? Also ich meine, sicherlich wird sein Gehalt auch sich etwas verändert haben im Laufe dieser 9 oder 10 Jahre. Aber was kommt denn noch dazu, dass er, also nur Familie und nur Umfeld oder ist das auch einfach wirklich eine Typfrage, dass jemand bereit ist, für etwas weniger Geld zu spielen, also woanders könnte verdienen?
Ich glaube, es ist eine Frage, wie jemand sein Leben gestalten möchte. Und jeder Spieler weiß, dass er an der Stelle irgendwann auch, dass seine Karriere endet. Und ich glaube, da spielen Werte und Normen eine ganz entscheidende Rolle, obwohl das viele junge Leute ja nie hören wollen. Aber das ist jemand, der sie wirklich verkörpert. Ich nenne mal ein anderes Beispiel. Es gibt ja ähnliche Typen, die sich ähnlich entwickeln werden, so wie Franz Massenat, der mir unmittelbar nach dem Spiel mehrere Male gesagt hat, danke, dass ich diese Gelegenheit habe, hier in dieser Mannschaft zu spielen. Aha. Das hat etwas mit Wertschätzung, mit Respekt und mit Dankbarkeit zu tun. Mhm. Und wenn diese jungen Menschen gibt es noch, man muss sie suchen, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle finden wir sie auch wieder, wo es ihnen nicht nur um das große Geld geht. Natürlich müssen sie in dieser kurzen Zeit viel Geld verdienen und sie haben es definitiv verdient. Aber wir zeigen ihnen auch, was es für andere Ziele gibt, was es für eine andere Lebensphilosophie gibt, hier in so einer Stadt, in so einem Land wie Deutschland zu leben, in der wir alles versteuern, in dem wir alles versichern, in dem wir alles tun, damit sie sich präventiv, damit sie gut versorgt sind, was sie an Vorteilen haben gegenüber dem osteuropäischen oder südeuropäischen Ländern. Und das wissen sie inzwischen einzuschätzen und einzuordnen. Aber nichtsdestotrotz, die große Masse tendiert immer in die andere Richtung und wir leben und müssen und können auch nur mit diesen Menschen etwas Gemeinsames entwickeln, was auch natürlich in Zusammenarbeit mit unserer Fankultur mehr als notwendig ist, denn das brauchen wir. Diese Bindung zu den Fans, zu der Stadt ist mehr als notwendig, damit wir nicht wahrgenommen werden als die, die hier nur die Amerikaner durchschleusen und sie besser machen für den nächsten Club. Das ist nicht unser Ziel.
Sieht das denn auch der Hauptsponsor so? Da gab es irgendwie mal Gerüchte, dass da weniger Geld fließen soll in Zukunft. Kann man den jetzt verklickern? Schaut doch mal, wie gut das hier funktioniert und euer Name steht auch noch drauf. Bitte, bitte erhöht das Budget, bitte haltet es zumindest so wie bisher.
Also das findet ja nicht so wie ganz früher auf der Vorstandsebene oder zwischen mir und der Vorstandsebene statt, wo man ja vor vielen, vielen, vielen Jahren noch gesagt hat, was können wir da tun und wie können wir euch helfen. Das ist ja heute unter dem Gesichtspunkt der Compliance-Regelung ganz anders zu werten. Und da gucken Aufsichtsräte drauf und da gucken Anwälte drauf und Juristen drauf. Also heute in diesem Maßstab entscheidet die Marketingabteilung operativ, welchen Nutzen bringt uns eigentlich dieses Budget, dieses Sponsoring für den Basketball. Und ich möchte das auch, dass das so gewürdigt wird und so gewertet wird. Weil dann hat es wirklich auch entsprechend eine Begründung. Wenn ich die nicht dafür habe und es so willkürlich entschieden wird von den Launen irgendwelcher Vorstände, das bringt uns auch nicht weiter, sondern wir brauchen diese Nachhaltigkeit, dass es auch einen Effekt hat für einen Sponsor, wie beispielsweise für die EWE. Und das trifft in unserem Falle voll und ganz zu. Eine Reichweite, die wir erreichen, nicht nur für die Stadt Oldenburg, sondern auch für den Hauptsponsor, liegt zwischen 5 und 6 Millionen. Und nicht im Entferntesten wissen wir, dass das natürlich der Sponsoringbetrag ist, sondern der ist deutlich, deutlich niedriger. Wird sehr kritisch gesehen von vielen, die heute in den Aufsichtsräten sitzen. Das ist keine einfache Übung, sondern das erfordert viel Nachweise über Marktforschung. Da hilft uns die Telekom, die Reichweiten, die wir erzielen. Und immer mehr, dass darüber positiv berichtet wird, das trägt alles dazu bei, nicht nur, dass es monetär bewertet wird, sondern dass es aber auch qualitativ bewertet wird. Also Image spielt auch an der Stelle eine große Rolle. Insbesondere für den Hauptsponsor ist es mitentscheidend, dass wir das Image auch positiv hochhalten. Und ich glaube, Basketball ist da ein hervorragendes Beispiel, um das zu tun.
Alles klar. Dann, ja, in jedem Fall habt ihr eins getan, indem ihr euren Hauptsponsor sehr würdig die letzten Wochen in Süddeutschland vertreten habt. Ich weiß jetzt nicht, ob EWE das, keine Ahnung, ob die da auch Strom verkaufen oder was immer da passiert. Jedenfalls habt ihr noch die Gelegenheit, das mindestens eine Woche weiter zu tun. Am Sonntag geht's los. Sind Sie mit dabei bei allen Spielen?
Ja, natürlich. Ja, ne? Ja, aber ich bitte Sie.
Natürlich. Ja, kann ja sein, dass irgendwas der Oberbürgermeister zum Brunchen einlädt am Sonntag oder Public Viewing in Oldenburg ist.
Nein. Da bin ich ganz nah mit dabei.
Das sehr gut. So. Alles klar. Dann sage ich ganz lieben Dank. Wir sehen uns am Sonntag in der Halle. Und dann
freue ich mich.
Ja, machen wir ein kleines Tippspiel. Wer gewinnt?
Okay. Also, tschüss.
Danke.
Tschüss. Ciao, ciao.
Hermann Schüller, der geschäftsführende Gesellschafter, so heißt es, glaube ich. Komme mal diesen Begriff immer durcheinander. Der EWE Baskets Oldenburg. So, unser Podcast, da haben wir doch mit allen gesprochen. Mit den Finalteilnehmern, mit der Lichtgestalt, mit dem Telekom-Basketball-Experten und das Ganze, ja, zum Thema Brose Bamberg gegen EWE Baskets Oldenburg. Das war der Telekom-Basketball-Podcast. Nicht vergessen, Sonntag, 4. Juni, Pfingstsonntag, 14.45 Uhr, also der frühe Vogel am Sonntag, beginnt die Übertragung bei Telekom Basketball. 15 Uhr ist Tip-Off. Und da hören wir uns und sehen uns dann alle wieder. Bis dahin, schöne Zeit. Ciao for now.